Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen nicht ganz leichten Tag. Heute ist Dienstag, der 22. Februar.
Ich halte es daher für notwendig, eine längst ausgereifte Entscheidung zu treffen. Die unverzügliche Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Luhansk. Ich bitte die Föderale Versammlung der Russischen Föderation, diese Entscheidung zu unterstützen und dann die Verträge über Freundschaft und gegenseitige Hilfe mit beiden Republiken zu ratifizieren.
Putin hat es getan. Heute Nacht erklärte der russische Machthaber der Ukraine den Krieg. Erst sprach er den beiden Provinzen Luhansk und Donetsk die Selbstständigkeit zu, die ihnen laut Völkerrecht nicht gebührt. Sie sind Teil der Ukraine. Dann setzte Putin sein Militär in Marsch, diesen Regionen in ihrem Freiheitskampf, wie er es nennt, beizustehen. So sein Narrativ, das den Einmarsch eben nicht Einmarsch nennt, sondern eine Friedensmission. Der UN-Sicherheitsrat tagte heute Nacht unverzüglich. Linda Thomas-Greenfield, die Vertreterin der Vereinigten Staaten im Sicherheitsrat, sagte nach dieser Sitzung:
Earlier today, Russia's President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense.
Putin hatte zuvor behauptet, es würde ein Genozid, also eine ethnische Vernichtung der russischen Bevölkerung in diesen Separatistengebieten vorbereitet oder sei sogar schon im Gange. Und er behauptete auch, der Westen wolle dort vor seiner Haustür gewissermaßen Nuklearwaffen stationieren. Das sei unwahr, sagte heute Nacht die amerikanische UN-Botschafterin.
Today, President Putin made a series of outrageous false claims about Ukraine aimed at creating a pretext for war. And immediately thereafter announced Russian troops are entering the Donbass. He claimed that Ukraine is seeking nuclear weapons from the West. This is not true.
Sie erinnerte Putin daran, dass es nicht darum gehen könne, die Oktoberrevolution nachzuspielen, sondern er solle die Gegenwart mit ihren Grenzziehungen und Verträgen doch anerkennen. Es sei nicht 1919, es sei 2022, sagte sie.
It is not 1919, it is 2022.
Weltweit. Also Empörung. Aber sind die russischen Truppen wirklich schon in das ukrainische Staatsgebiet eingedrungen? Die ARD-Reporterin Birgit Wirnig berichtet von Militärkonvois, aber sie berichtet aus zweiter Hand.
Uns berichten jetzt aus Donetsk Menschen, die in den Fenstern liegen, von Kolonnen, riesigen Kolonnen von gepanzerten Fahrzeugen, Kolonnen so lang, wie sie sie noch nie gesehen haben. Und die Leute dort kennen ja Krieg seit 8 Jahren. Also da wird jetzt massivst, quasi werden dort jetzt Menschen und Truppen hineinbewegt.
CNN, der amerikanische Nachrichtensender, ist auch vor Ort, aber deutlich vorsichtiger.
Just moments ago, we saw a video being played on the Russian outlet RTVI. As you can see, it shows trucks pulling field artillery down a road, apparently through the city of Donetsk. Now, to be clear, we don't know who this belongs to.
Olaf Scholz fühlt sich düpiert. Er hatte noch kurz vor der Rede von Putin mit dem Mann im Kreml telefoniert.
Scholz fordert Putin zur sofortigen Deeskalation auf. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten noch vor der Rede Putins hatte der Bundeskanzler vor der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten gewarnt. Ein solcher Schritt stünde in krassem Widerspruch zu den Minsker Abkommen.
Die deutsche Außenministerin meldete sich heute Nacht aus Paris ebenfalls zu Wort. Sie fordert Putin auf, dieses Kriegsspiel sein zu lassen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Naja, was man so sagt, wenn man in Wahrheit hilflos ist.
Wir fordern Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen und den Weg wieder frei zu machen zur diplomatischen und politischen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarung zurückzukehren.
Fazit. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine bewusste Verletzung von territorialer Integrität. Das Völkerrecht wurde heute Nacht gebrochen. Die westlichen Sanktionen müssen und werden heute verkündet werden. Denn jetzt ist Gegenwehr angesagt. So funktioniert die Spirale der Gewalt und aber auch die Spirale der Unvernunft. Denn gesucht werden jetzt in Wahrheit doch nicht Empörungspolitiker, sondern Realpolitiker, die Putin an den Verhandlungstisch bringen. Und zwar nicht mit Drohung, sondern, wenn es geht, mit einer Verlockung, mit substanziellen Angeboten für Abrüstung und für Zusammenarbeit. Der Kern vom Kern seiner Forderung, der Ruf nämlich nach Sicherheitsgarantien für sein Land, wurde bisher vom Westen weiträumig ignoriert. Putin reagiert, tja, er reagiert wie Kinder, wenn ihm keiner zuhört. Aggressiv. Bevor wir nun unsererseits ihm den Krieg erklären, sollten wir ihm vielleicht erst noch zuhören. Sanktionen machen ihn aggressiver, nicht gefügiger. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Horst Teltschik war der außenpolitische Berater von Helmut Kohl. Wir hören heute Morgen seine Sicht auf die aktuelle Krise.
Ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Ich meine, der Westen hat sich, das hat man auf der Münchner Konferenz auch erleben können, war sich schon lange nicht mehr so einig wie jetzt.
Unsere Börsenreporterin in New York und in Frankfurt sprechen über Elon Musks Vorstoß in die Versicherungsbranche und über den Skandal der Credit Suisse sprechen sie auch. Wir gedenken dem Erfinder der Pop-Art und wir lernen dank einer Studie aus Großbritannien, dass eine teure Hochzeit schon den Keim einer teuren Scheidung in sich trägt.
Damit erhält das geeinte Deutschland zum Zeitpunkt seiner Vereinigung seine volle und uneingeschränkte Souveränität.
Helmut Kohl hatte 1990 das erreicht, wovon er für Deutschland und für sich selbst geträumt hatte. Deutschland wurde wieder vereint und er steht heute in jedem Schulgeschichtsbuch mit Namen und mit Bild. Die Seite ist schwarz-rot-gold gerändert. Aber was wurde den Russen damals eigentlich versprochen hinter den Kulissen? Gab es das Versprechen an sie, dass im Gegenzug zur gewaltfreien Wiedervereinigung die NATO niemals nach Osten expandieren würde? Die Antworten gibt es heute Morgen von Professor Horst Teltschik. Er war Mr. Außenpolitik im Reich des Helmut Kohl. Er arbeitete als sein außenpolitischer Berater. In der Wendezeit reiste er unermüdlich zwischen Bonn, Oggersheim und Moskau als Diplomat hin und her. Er war der intellektuelle Kopf hinter dem 10-Punkte-Plan des Helmut Kohl, mit dem nach dem Mauerfall die Wiedervereinigung in Gang gesetzt wurde. Teltschik bringt jetzt Licht in die Wirren dieser Tage und er spart nicht mit Kritik am Westen. Ich lade Sie ein zu einer Geschichtsstunde der besonderen Art. Dieses Gespräch wurde wenige Stunden vor Putins Kriegserklärung geführt. Einen schönen guten Morgen, Horst Teltschik.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
Herr Teltschik, als der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers Helmut Kohl waren Sie bei allen wichtigen Gesprächen mit den westlichen Verbündeten, mit der NATO, aber auch mit Gorbatschow und Schewardnadze in der Zeit der Wiedervereinigung dabei. Wir sind jetzt im Jahr 1990. Gab es damals die Zusage von Helmut Kohl, keine NATO-Osterweiterung, wenn die DDR wieder Teil von Deutschland werden darf?
Also unseren sowjetischen Partnern ging es von Anfang an um das Thema Sicherheit. Deshalb hat ja der Bundeskanzler vorgeschlagen, dass er bereit ist, noch vor der deutschen Einheit einen Vertrag mit der Sowjetunion zwischen einem geeinten Deutschland und der Sowjetunion auszuhandeln und nach der Wiedervereinigung zu unterschreiben. Und wenn Sie diesen Vertrag sich ansehen, enthält er klare sicherheitspolitische Zusagen an die Sowjetunion. Also zum Beispiel den wichtigen Punkt, von Deutschland darf kein Erstangriff auf die Sowjetunion ausgehen. Aber es war kein Thema, über die Frage Erweiterung der NATO oder nicht.
Außer das Gebiet der ehemaligen DDR, da gab es eine Zusage, dass man sich dort zumindest die Truppen des Westens und des Warschauer Paktes nicht begegnen dürfen.
Exakt. Das Thema war keine Stationierung von NATO-Truppen und NATO-Einrichtungen auf das ehemalige Gebiet der DDR, solange sowjetische Truppen dort stationiert sein. Und sie waren ja noch 4 Jahre auf dem DDR-Gebiet, bevor sie abgezogen wurden.
Und zwar nicht zu knapp, das sind nochmal ganz andere Dimensionen gewesen als das, was wir heute an der russisch-ukrainischen Grenze beobachten, richtig?
Richtig. Sie müssen sehen, in den Warschauer Paktstaaten, also Polen, DDR, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien standen rund 500.000 sowjetische Truppen mit rund 300.000 Angehörigen und mit 600.000 Tonnen Munition.
Sie saßen dem Gorbatschow und seinem Außenminister Schewardnadse gegenüber. Zwei doch sehr erfahrene Männer, sollte man meinen. War es nicht ein Fehler und mussten Sie nicht eigentlich damit rechnen, dass Sie sich auch Garantien nicht nur für Ihren Rückzug, sondern auch für einen möglichen Vormarsch der NATO geben lassen?
Nein, denn die Lösung dieses ganzen Problems, die Präsident Gorbatschow energisch verfolgt hat, war die Idee des sogenannten gemeinsamen europäischen Hauses. So wie es in der Pariser Charta im November 1990 von allen 34 Staats- und Regierungschefs in Paris unterzeichnet wurde. Und dass die Idee war, dass wir ein gemeinsames gesamteuropäisches Haus errichten, in dem jeder Bewohner gleiche Sicherheit genießen sollte. Das war die Perspektive. Also keine Trennung zwischen Ost und West, zwischen NATO und Warschauer Pakt, sondern abgelöst durch ein gemeinsames europäisches Haus. Und wenn Sie die Charta lesen, sie ist von allen unterschrieben worden, sind die Prinzipien definiert worden, wie das Haus aussehen soll. Es sind Instrumente geschaffen worden, wie es umgesetzt werden soll. Und der einzige Vorwurf, den ich habe, ist, dass man diese Instrumente praktisch nicht genutzt hat.
Wann würden Sie sagen, ist dieser Zug, dieser parallel verlaufende Zug zwischen der Sowjetunion, dann Russland, der Russischen Föderation und der Bundesrepublik, wann haben sich die Schienen auseinanderentwickelt? Wann ist diese Beziehung so entglitten und entgleist, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, möglicherweise am Vorabend eines Krieges?
Ja, das ist nicht die Verantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist mehr das Problem amerikanischer Interventionen weltweit. Denken Sie an Syrien, wo dann chemische Waffen eingesetzt worden sind, ohne dass die Amerikaner darauf reagiert haben. Ein anderes Thema war, dass die Amerikaner wie Europäer im Balkankrieg eingegriffen haben, ohne UN-Beschluss, der Überfall in Irak und Libyen, ohne UN-Mandat. Das alles hat dazu geführt, dass man in Moskau gesagt hat, ja, wenn die Amerikaner und die NATO-Staaten so handeln, dann nehmen wir uns auch das Recht.
Haben Sie dafür Verständnis?
Nein, denn das ist ja keine Lösung. Wenn einer eine Untat begeht, dass ein anderer sagt, ja, wenn der eine Untat, begehe ich auch eine. Das kann ja nicht eine Regel in der Politik sein.
Sie haben Irak genannt, Sie haben Syrien genannt, Sie haben Libyen genannt und das ehemalige Jugoslawien. Aber was ist mit der NATO-Osterweiterung? 14 Staaten sind seither dazugekommen. Die NATO ist damit in den Vorhof, würde man sagen, der ehemaligen Sowjetunion vorgerückt. Hätten Sie das genauso gemacht? Gutieren Sie das oder sagen Sie, da sind wir, der Westen, zu weit gegangen und zwar zu weit im Interesse unserer eigenen Sicherheit?
Also mein Argument ist, Vorrang hätte die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sein müssen und nicht die Mitgliedschaft in der NATO. Es war ja gerade auch die Bundesregierung noch unter Helmut Kohl. Das war nach meiner Zeit mit dem Verteidigungsminister Volker Rühe, der sehr früh dem Drängen oder dem Wunsch Polens und der baltischen Staaten und Ungarns nachgegeben hat, Mitglied der NATO zu werden. Ich hätte vorgezogen, sie hätten erstmal Mitglied der Europäischen Union werden sollen. Übrigens, was auch viele vergessen, der Europäische Unionsvertrag enthält auch eine Sicherheitsgarantie für die Mitgliedstaaten. Also wenn Sie so wollen, die mitteleuropäischen Nachbarn, ja, die Sicherheitsprobleme haben, denen hätte man sagen müssen, allein durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union seid ihr schon abgesichert. Die NATO ist ein militärisches Bündnis. Das hätte vielleicht der zweite Schritt oder der dritte Schritt sein können, aber nicht der erste Schritt.
Aber Sie hätten eine andere Reihenfolge gewählt. Punkt 7 Ihres 10-Punkte-Plans war ja auch der EG. Damals noch EG-Beitritt der reformorientierten Ostblockstaaten war ein eigener Punkt. Das hätten Sie präferiert vor der militärischen Ausweitung.
Exakt. Schon bei der Einbindung unserer mitteleuropäischen Nachbarn in die Europäische Union hätte man parallel Angebote an Russland überlegen müssen. Also beispielsweise, als es darum ging, die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen, hätte man den Vorschlag einer gesamteuropäischen Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok mit Russland verhandeln müssen. Also ich habe immer gesagt, was immer wir mit der Ukraine vorhaben, parallel darüber nachzudenken, was können wir gleichzeitig oder vorab mit Russland tun. Und das ist ja nicht geschehen, nicht?
Auch Putin selber hat ja in seiner Rede vorm Bundestag in Teilen auf Deutsch gehalten, das war im September 2001, hat er ja auch nochmal angeboten, tatsächlich mit weiten Teilen Europas sich zu vereinen. Das war sein Sprachgebrauch. Diese ausgestreckte Hand des russischen Präsidenten, der damals noch ein anderes Gesicht trug als heute, hätten wir die zur Kenntnis nehmen und vielleicht sogar annehmen sollen, diese ausgestreckte Hand?
Ja, natürlich. Er hat ja wörtlich gesagt, Russland ist ein freundliches europäisches Land, Herr Steingart.
Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wie bekannt haben wir den Vertrag über das allgemeine Verbot von Atomtests, den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die Konvention über das Verbot der biologischen Waffen sowie START-2-Abkommen ratifiziert.
Das war ja ein deutliches Bekenntnis, dass Russland Teil Europas ist. Und deshalb hätte man immer überlegen müssen, wie können wir das konkretisieren.
Warum hat die damalige Bundesregierung, geführt ja von Gerhard Schröder, heute sozusagen von vielen dafür kritisiert, dass er zu sehr auf Putins Interessen, Wünsche, Vorlieben eingeht. Warum hat die damalige Bundesregierung, aber auch die Union, warum ist darauf überhaupt niemand eingegangen? Diese Rede traf ja auf ein sozusagen akustisches Vakuum.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, dass ein Grund dafür war, dass zu dieser Zeit alle sich auf die Entwicklung des ehemaligen Jugoslawiens konzentrierten und dies absoluten Vorrang hat. Das ein Problem von Regierungen ist, und das ist meine persönliche Erfahrung, Regierungen tun sich schwer, mehrere Probleme gleichzeitig zu behandeln. Das kann ich nur sagen, verpasste Chancen.
Dass die Geschichte der verpassten Chancen sozusagen mehr als nur eine einmalige verpasste Chance war, sondern dass es eine Chronologie dieser verpassten Chancen gab, die uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Exakt. Aber umso brennender doch die Frage, wie kommt man da wieder raus? Sie waren ja in Ihrer aktiven Zeit ein Mann auch ungewöhnlicher Ideen. Ja, wir erleben jetzt ein Wettdrohen, Sanktionen, militärisch vielleicht, der ein oder andere träumt von der Ausstattung der Ukraine mit Waffen. Aber was wäre Ihr Weg da raus?
Ja, im Augenblick gibt es nur einen Weg, auf allen Ebenen die Gespräche fortzusetzen. Und ich hätte mir gewünscht, dass neben Präsident Biden und seinem Gesprächsangebot an Präsident Putin die Europäer ein gemeinsames Angebot gemacht hätten. Nicht einzeln, also der französische Präsident Macron, heute, morgen unser Bundeskanzler, dann die Präsidentin der Europäischen Union. Das sind alles Einzelinitiativen. Zwar in der Richtung, inhaltlichen Ausrichtung vergleichbar, aber die Frage, warum treten sie eigentlich nicht gemeinsam auf?
Aber das ist ja nur die Frage sozusagen der Choreografie, aber die Frage der Substanz. Was genau soll ein solches Gemeinschaftsangebot denn enthalten?
Wir brauchen dringend Verhandlungen über Rüstung und Rüstungskontrolle. Und dann würde ich das Punkt wieder auf die Tagesordnung setzen. Gesamteuropäische Freihandelszone bis hin Jugendaustausch, Visafreiheit bis zu 25 Jahren und, und.
Ist die Situation so verfahren, Herr Telcik, dass das, was wir beide jetzt erörtern, gar nicht mehr zum Tragen kommen kann? Läuft da jetzt eine Art Automatismus Richtung Krieg?
Ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Ich meine, der Westen hat sich, das hat man auf der Münchner Konferenz auch erleben können, war sich schon lange nicht mehr so einig wie jetzt. Also von daher muss auch Putin Risiken einkalkulieren. Von daher muss der Dialog fortgeführt werden, aber er muss halt Substanz haben.
Die er bislang nicht hat. Herr Telcik, ja. Sie haben einen Teil dieser Substanz in Gestalt Ihrer Ideen und Vorstellungen in unserem Gespräch geliefert. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Herr Steinert, war mir ein Vergnügen, aber ich habe das 1989 mit der Deutschen Einheit erlebt. Wir wussten auch nicht, was der richtige Weg ist. Wir haben einfach Vorschläge entwickelt und wir müssen halt versuchen, Substanz zu erarbeiten und dann Schritt für Schritt vorangehen.
Herr Telcik, vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da betritt ein neuer Player die Bühne, zumindest was den Versicherungsmarkt angeht. Aber der neue Player sieht dann doch aus wie ein alter Bekannter, nämlich Elon Musk. Der darf jetzt in Deutschland tatsächlich auch Autoversicherungen verkaufen. Die Gesellschaft Tesla Insurance Limited wurde offiziell im Handelsregister eingetragen. Und damit gehen wir nach New York zu Anne Schwedt, die uns vielleicht mehr zu diesem Geschäftszweig in Elon Musks Firmenimperium berichten kann. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Elon Musk bietet Autoversicherungen bereits ja auch in den USA an, aber gehört er da wirklich schon zu den Schwergewichten im Markt?
Nee, also bisher sind die Ambitionen da größer als der tatsächliche Marktanteil. Im Oktober 2020 stellte Elon Musk das Ziel auf, dass das Versicherungsbusiness irgendwann bis zu 40% des Autogeschäfts ausmachen könnte. Bisher gibt es die Tesla-Versicherung aber nur in 5 Bundesstaaten, in Arizona, Kalifornien, Illinois, Ohio und Texas. Die Versicherung ist direkt an das jeweilige Fahrzeug gekoppelt. Dadurch soll dann zum Beispiel anhand des Fahrverhaltens des Besitzers ausgewertet werden, wie hoch das Unfallrisiko ist. Und die monatliche Versicherungsrate soll dann auch danach festgelegt werden. Die sichersten Fahrer könnten dadurch 30-60% der Prämie sparen, heißt es. Verglichen mit anderen Versicherungen sei die von Tesla billiger und besser, verspricht Elon Musk dabei. Tesla ist aber nicht der einzige Autobauer auf dem Markt, der sich auch im Versicherungsgeschäft ausprobiert. Von GM und Toyota zum Beispiel gibt es auch schon ähnliche Initiativen. Die Toyota-Versicherung gibt es auch schon in 38 Staaten und beide Autobauer stellen ja insgesamt weitaus auch mehr Fahrzeuge her als Tesla, was ja dadurch dann auch den möglichen Kundenstamm für die Versicherung vergrößert. Also die Idee von Elon Musk, da ins Versicherungsgeschäft einzusteigen, ist an sich zwar gut, aber den Ton gibt Tesla damit auf dem Markt noch nicht an.
Vielen Dank, Anne, und wir schalten damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Lass uns heute doch mal auf die Credit Suisse schauen. Die Bank war ja einst ein altehrwürdiges Institut, aber im Moment läuft's nicht gut. Die Überwachung hochrangiger Chefposten wird der Bank vorgeworfen, Milliardenverluste durch die Greensill-Affäre und jetzt soll die Bank wissentlich Kriminelle als Kunden geführt haben. Das meldet die Süddeutsche Zeitung. Unter diesen kriminellen Autokraten und auch mutmaßliche Kriegsverbrecher. Die Bank dementiert die Story. Also, Annette, da besteht nun wirklich Aufklärungsbedarf. Was ist da los?
Ja, bei der Schweizer Großbank Credit Suisse ist ein neuer Skandal aufgepoppt. Sie sollen nämlich kriminelle, korrupte Beamte und umstrittene Staatschef mit Bankkonten versorgt haben. Und das ist natürlich auch in der Schweiz strikt verboten. Denn die Schweizer Regeln besagen, dass man auch nachprüfen muss, woher denn die Gelder kommen bei den Auslandskunden. Man muss natürlich sagen, die Credit Suisse war auch in den letzten Jahren im Grunde genommen bei jedem Skandal dabei. Da war es Archegos oder auch Greensill. Letztes Jahr war ein sehr schwieriges Jahr für die Bank und das kulminierte dann auch damit, dass der Chairman gehen musste, weil er sich an die Corona-Regeln nicht gehalten hat, obwohl er ja gekommen war, um eine neue Kultur umzusetzen. Also bei Credit Suisse läuft es gelinde gesagt ziemlich unrund und das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Seit einem Jahr hat die Aktie knapp 40% an Wert verloren, seit Jahresbeginn nur 10%, aber die Analysten sind auch nicht besonders überzeugt, 5 Raten zu kaufen, 11 Raten zu halten und 7 Raten zu verkaufen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass heute vor 35 Jahren, genau am 22. Februar 1987, Andy Warhol im fast noch jugendlichen Alter von 58 Jahren verstorben ist.
The man who turned a soup can into art is dead. Warhol, guru of pop art, has died in New York. He died in hospital the day after a gallbladder operation. The director of New York's Museum of Modern Art described Warhol tonight as a serious artist who pretended to be unserious. He said Warhol's paintings were like a meadow in the middle of Manhattan.
Nach einer eigentlich harmlosen Operation begann sein Herz erst zu flimmern, bevor es dann das Schlagen einstellte. Die Welt verlor den Mitbegründer der Popart und seinen mit weitem Abstand bekanntesten Vertreter. Nach außen war dieser Andy Warhol schillernd und glamourös, aber in Wirklichkeit introvertiert und schüchtern, wie seine langjährige Assistentin Ingeborg zu Schleswig-Holstein gegenüber dem Südwestfunk erzählt.
Den Andy hinter Andy Warhol zu treffen war nicht leicht, weil der sich eigentlich immer maskiert hat. Genauso wie er eine Perücke hatte, hatte er eine Brille auf, die ihn abgeschirmt hat. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass er es aus Schutz gemacht hat, weil er selber wahnsinnig scheu war. Der war fast krankhaft scheu. Also konnte es gar nicht aushalten, wenn ihm jemand zu nahe kam. Das war ihm ganz, ganz entsetzlich.
Interviews mit ihm gelten bis heute als wirklich seltenes Archivmaterial. Aber wenn man dann das Glück hatte, mit ihm beispielsweise, sagen wir, über Popart zu sprechen, dann konnten seine Antworten recht einsilbig ausfallen.
Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now?
Yes.
Do you think it should break away from being pop art?
No.
Are you just going to carry on?
Yes.
Warhol kann heute rückblickend als Prophet gelten. Schon 1968 stellte er die Behauptung auf, Zitat, in Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein. Instagram, TikTok und Reality-TV-Formate waren da noch gar nicht erfunden, aber heute ist es genau so mit den 15 Minuten und der Weltberühmtheit. Aber auch die Überschwemmung des Kunstmarktes mit seinem Siebdruckverfahren nahm letztlich, wenn man so möchte, die heutige Bilderflut im Internet voraus. Er war damals schon, wie heute viele sind, grell, pink und emotional. So gesehen war er der erste digitale Künstler, ein Influencer in analoger Zeit. Wir gedenken eines Künstlers, der es bis nach ganz oben geschafft hat, bis in die Unsterblichkeit.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass viele Paare direkt am Tag ihrer Vermählung ihrer Beziehung eigentlich schon selbst den Stecker ziehen und es erst ein paar Jahre später dann zur Scheidung kommt. Klar, für viele ist es der schönste Tag des Lebens, auf den sie von Jugendbeinen an hingefiebert haben. Die Bilder von perfekter Romantik sind durch Hollywood imprägniert in unseren Köpfen.
Das ist ja wie im Märchen. Sie tanzen unterm Sternenhimmel. Sie küssen sich im Regen.
Und so soll auch die Hochzeit möglichst natürlich filmtauglich sein. Im besten Fall geht es schon mit der Trauzeugin an einen exklusiven Ort zur Anprobe des Hochzeitskleides.
Helen fliegt mit mir nach Paris.
Es ist doch nur eine vorhochzeitliche Reise und während wir dort sind, müssen wir noch zur Anprobe bei der Designerin für dein Hochzeitskleid.
Du fliegst mit mir nach Paris? Oh mein Gott, das ist wirklich das allerbeste Geschenk der Welt. Ich danke dir so viele tausendmal.
Oh, Paris!
Aber nicht nur zuletzt durch so erfolgreiche Filme wie der Wedding Planner oder Brautalarm hängen die Latten heutzutage ziemlich hoch. Instagram besorgt da einfach den Rest. Angefangen von aufwendig gestalteten Einladungskarten, von der Frisur, Blumendeko, die dreistöckige Torte, eine traumhafte Location, der Fotograf, das kalte und warme Buffet, der DJ und dann noch das Mitternachtssüppchen. All das verschlingt einen großen Batzen Geld. Im Schnitt geben Paare in Deutschland für ihre Hochzeit 13.837 Euro aus. Aber nach oben gibt's natürlich keine Grenzen. Aber Vorsicht, je teurer die Hochzeit, desto höher die Scheidungsquote. Das hat eine britische Studie jetzt herausgefunden. Da hängt dann auch schon mal schnell der Haussegen schief. Im besten Fall geht es noch so human zu wie bei Loriot.
Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen?
Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.
Sitzen?
Grund für die hohe Scheidungsrate bei den Luxusbrautpaaren liegt laut dieser Studie darin, dass die Fallhöhe zu hoch ist zwischen dem traumhaften Ereignis der Hochzeit und dem Alltag. Wer beispielsweise auf den Malediven ein Hochzeitsarrangement gebucht hat und unterm Baldachin Langusten mit Champagner genießt, der hat womöglich 3 Wochen später Schwierigkeiten, sich im grauen Beziehungsalltag zurechtzufinden. Also, Schuster, bleib auch bei der Hochzeit bei deinen Leisten und vielleicht auch bei den günstigeren Hochzeitsschuhen. Und die kostengünstigsten Trauungen sind im Zweifel sowieso immer die, die im letzten Moment noch scheitern. So wie im Film Reife Prüfung, wo Dustin Hoffmann die Braut im letzten Moment noch vom Altar entführt.
Das darf nicht wahr sein. Nein.
Mistkerl, verfluchter du!
Ben!
Komm, fall nicht in Ohnmacht!
Elaine, es ist zu spät! Nicht für mich!
Und die beiden gemeinsam mit dem Linienbus in eine gemeinsame Zukunft entschwinden. Auch das übrigens sehr preisbewusst und mit Maske besonders apart. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely